Heute Morgen um 11.30 Uhr im Wohnzimmer der Scheunemanns. Marita schlurft im Schlafanzug rein und sagt ganz liebevoll: Papa, ich bete, dass du heute angesichts der letzten drei Prediger nicht abkackst. Mal sehen, ob Gott dieses Gebet erhört hat. Wir reisen zurück in das Jahr 30 nach Christus und 30 nach Christi Geburt und begegnen Jesus, wie wir es in der Zeitreise eben gehört haben. Jesus zog durch eine Reihe von Städten und Dörfern. Er sprach in den Synagogen, berichtete den Menschen von der liebevollen Herrschaft Gottes. Er heilte ihre kranken Körper und ihr verletztes Leben. Und als er die vielen Menschen sah, hatte er großes Erbarmen mit ihnen, denn sie waren so erschöpft und ruhelos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was für eine gewaltige Ernte, sagte er zu seinen Jüngern, und es gibt nur so wenige Mitarbeiter, die anpacken. Darum lasst uns den Herrn bitten, dass er Arbeiter in sein Feld, in sein Erntefeld schickt. Jesus war wieder mal da, wo er am liebsten war, auf den Straßen, ganz nah bei den Menschen, und tat das, was er am liebsten tat, mit den Menschen zusammen sein, mit ihnen sprechen, mit ihnen feiern, ihnen zuhören, sie heilen. Und eines Tages steht da, hat er das getan, was er schon Wochen vorher getan hat, und sah die Menschen um sich herum, die ganze Not in diesen Menschen. Und plötzlich sagte der Sohn Gottes: Das packe ich nicht, das schaffe ich nicht alleine. Die Not dieser Welt ist so riesig groß, ich brauche Mitarbeiter. Ich brauche euch. Wisst ihr, was mich an diesem Jesus fasziniert? Dass dort steht, als er die Menschen sah, da jammerte es ihnen, so übersetzt Luther das. Als er die Menschen sah, da brach es ihm das Herz. Es ließ ihn nicht kalt. Er ließ es an sein Herz hinein. Und er ließ sein Herz zerbrechen über der Not dieser Welt. Deswegen finde ich diesen Jesus so faszinierend, weil alles, was er getan hat, hat damit begonnen, dass er Not gesehen hat. Das Leid dieser Welt, die Menschen, so wie sie, du und ich, wie wir leben. Und es ließ ihn nicht kalt, sondern er ließ es an sein Herz hinein. Was würde Jesus heute fühlen, wenn er durch unsere Straßen gehen würde? Was würde er sehen? Was würde er fühlen beim Anblick von 35 Millionen Menschen, die heute noch in brutaler Sklavenherrschaft leben, wie Gary Hogan uns am Sonntag so drastisch vor Augen malte? Mädchen an die Prostitution verkauft, kleine Jungs, die arbeiten müssen, und ganze Familien, die in Sklavenschaft geboren werden und auch darin bleiben. Wie würde Jesus darauf reagieren? Was würde er sagen angesichts der Riesenherausforderung, vor der unsere Gesellschaft steht, vor der du und ich stehen, wenn die Megatrends zutreffen, die Erik Händler am Montag beschrieben hat? Dass wir dabei sind, gerade den Abschwung zu erleben und dass Verteilungskämpfe auf uns zukommen werden. Mit den Riesenchancen, die da sind. Aber was würde Jesus denken? Was würde Jesus denken, wenn er die vielen Menschen morgens in der S-Bahn zwischen Niederhöchstadt und Frankfurt sehen würde? Menschen wie du und ich. Menschen, die dem Glück des Lebens nachjagen, die dem Sinn des Lebens nachjagen und die es doch immer wieder verpassen, wie Oliver Albrecht gestern Abend gesagt hat. Warum? Weil wir oft uns Teilziele zum Sinn des Lebens machen. Sei es unsere Familie, sei es unser Job, sei es Geld, sei es die nächste Beförderung, sei es ein Haus. Es ist nichts verkehrt an diesen Zielen. Aber es sind Teilziele, die unsere Seele nicht satt machen können. Oder weil wir den Sinn des Lebens immer wieder verschieben und sagen, wenn ich die Schule endlich hinter mir habe, dann geht's los. Wenn ich anfange zu studieren, dann geht's los. Wenn ich meine Frau gefunden habe, dann geht's los. Wenn ich meine Kinder habe, Familie, ein Haus, dann geht's los. Wenn ich endlich in der Rente bin, dann geht's los. Und so verschieben wir den Sinn, wir verschieben das Glück immer in die Zukunft und verpassen es und laufen deswegen desillusioniert durch unser Leben. Ohne Vision, ohne Hoffnung, dass sich irgendetwas ändern könnte. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus fühlen, wenn er die Zeltstädte sehen, voll mit Flüchtlingen, die Turnhallen, die Massenunterkünfte? Wenn er durch die Lager in der Türkei, in Libanon, in Jordanien gehen würde, wo die Menschen im Schwamm vor sich hin vegetieren, mit der Hoffnung, dass es eines Tages besser wird, und es wird nicht besser, es wird schlechter. Was würde er denken, wenn er im Schlauchboot mitsitzen würde mit den Flüchtlingen, die ihr Glück in Europa suchen wollen und am Strand verrecken? Was würde er tun, wenn er montags durch Dresden marschieren würde? Die Menschen in ihrer Angst, ihren Sorgen, ihrem Hass erlebt. Wenn er hört, wie die Menschen ihre Unsicherheit in Hassparolen in die Welt schreien. Wenn er die Nazis sieht, die Schläger, die verblendet einer Ideologie nachlaufen. Menschen wie du und ich, das sind Menschen wie du und ich. Was würde Jesus heute fühlen? Was würde er denken? Was würde er tun? Würde er nicht genauso heute hier stehen, dir in die Augen schauen und sagen, ich pack's nicht alleine. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und was wirst du antworten? Wenn du seine Tränen in seinen Augen siehst und merkst, wie sehr ihn das berührt, lässt es dich kalt? Oder sagst du, Herr, hier bin ich, schick meine Schwester. Deswegen sind doppelt so viele Missionarinnen auf dem Feld draußen wie Männer. Und die Kirchen sind voll mit Frauen. Wo sind die Männer? Oder sagst du, die Not in dieser Welt ist so groß. Was kann ich, arme Hessenbub, oder ich, arme Schwarmenleuchte, so schon ausrichten? Berufe doch bitte jemanden anders. Mutige Amerikaner wie Gary Hogan, kluge Zukunftsforscher wie Erik Händler, abgeklärte Pöpste wie Oliver Albrecht, gut aussehende Theologen wie Jay Friedrichs. Oder sagst du, Gott, mein Alltag reicht mir vollkommen. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist noch eine Berufung. Was ist überhaupt eine Berufung? Viktor Frankl, Überlebender von Auschwitz und Begründer der Logotherapie, sagt, jeder Mensch hat eine eigene Berufung. Im Leben etwas zu tun, was getan werden muss. Jeder Mensch hat eine eigene Berufung, im Leben etwas zu tun, was getan werden muss. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe kann er weder ersetzt werden, noch kann sein Leben wiederholt werden. Und so ist die Aufgabe eines jeden ganz einmalig, ebenso einmalig wie seine Möglichkeit, sie zu erfüllen. Jeder Mensch hat eine eigene Berufung, im Leben etwas zu tun, was getan werden muss. Viele von uns denken, Berufung, das ist etwas für Pastoren, für Missionare, für Mönche, für Priester, für Nonnen. Und das ist Quatsch. Du kannst nach Afghanistan gehen als Missionar, nach Irak oder auf den Honolulus und dort Missionarin sein. Wenn das nicht deiner Berufung entspricht, verpasst du das Leben. Du kannst BWL studieren, erfolgreich bei der Bank sein, Bundeskanzler werden. Wenn das deine Berufung ist, dann lebst du genau da, wo Gott dich haben möchte. Berufung ist der Ort, wo du das lebst, wozu du geschaffen worden bist. Du wirst das Leben finden, das Leben, von dem Jesus spricht, dass es Leben im Überfluss ist, lebenssatt. Du wirst dieses Leben finden, wenn du deine Berufung findest und lebst. Und du wirst dieses Leben in Fülle nicht finden. Egal wie reich du wirst, egal wie erfolgreich, egal wie schön du bist. Wenn du deine Berufung nicht findest, lebst du am Leben vorbei. Von daher ist es so wichtig, dass wir unsere Berufung finden. Und jeder von euch hat eine Berufung. Etwas, was getan werden muss, und das zu tun. Wie entdecke ich meine persönliche Berufung? Wie finde ich heraus, wozu ich berufen bin? Friedrich Buchner, ein Schüler Frankes, bringt es auf den Punkt, der sagt, Berufung ist der Ort, wo deine größte Freude, deine tiefste Not dieser Welt triffst. Berufung ist der Ort, wo deine größte Freude die tiefste Not dieser Welt triffst. Was meint er damit? Was ist meine größte Freude? Was ist meine größte Freude? Es gibt einen Mythos bei uns Christen und das heißt so, also Dienst. Echter Dienst für Gott, der muss wehtun. Der darf keinen Spaß machen. Wenn es Spaß macht, ist es kein Dienst. Und das ist einfach nicht richtig. Gott hat euch Gaben geschenkt, etwas in euch hineingelegt, was, wenn ihr es lebt, ihr aufblüht, ihr Freude dran habt, eure größte Freude. Was könnte das sein? Das ist das, wenn du es tust und dann abends im Bett liegst und sagst, wow, dieser Tag hat sich gelohnt. Das ist das, wenn du etwas tust, wozu du begabt bist und merkst, es geht dir leicht von der Hand. Das ist das, was du tust und du merkst, ich gehe dabei auf. Ich vergesse mich selbst. Es ist so wichtig herauszufinden, was ist deine größte Freude? Was ist deine Gabe? Und eine der Aufgaben unserer Gemeinde, der Andreas-Gemeinde, ist es, euch zu helfen herauszufinden, was eure Gaben ist, was eure größte Freude ist. Deswegen bieten wir Jahr für Jahr diesen Glaubenskurs 3 an, entdecke dein Potenzial. Weil herauszufinden, wofür ich brenne, was meine Passion ist, herauszufinden, was meine Gaben ist, herauszufinden, wie ich gestrickt bin, hilft mir, erfolgreich zu leben, fröhlich zu leben, meine Berufung zu entdecken und sie zu leben. Und deswegen haben wir kurzfristig entschieden, wir bieten dieses Seminar jetzt nochmal an. Und meine Bitte an dich ist, wenn du das noch nicht gemacht hast, besuch dieses Seminar. Finde heraus, was dir Freude macht. Wenn du es schon weißt, wenn du weißt, was deine Gaben sind, was deine Passion ist, dann ist okay. Aber ansonsten mach das. Dann ist es so wichtig herauszufinden, was deine größte Freude ist. Das ist das Erste, was wir finden sollen. Was ist unsere größte Freude? Das Zweite ist, was ist meine tiefste Not? Wisst ihr, wenn ihr Fernsehen guckt, wie ich das diese Tage auch tue, dann sehen wir so viel Not in dieser Welt, dass man, wenn man es ans Herz lassen gehen würde, eingehen würde, sterben würde. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen würden, würden wir sehen den Außenseiter in unserer Klasse, den alle verachten und den wir deswegen auch meiden. Du wirst den Ausländer sehen, der gemieden wird in deiner Nachbarschaft. Den Penner, den Drogenabhängigen, die vereinsamten alten Menschen, um die sich keiner kümmert, deine Nachbarin, mit der kaum jemand noch spricht, zigtausend Kinder, die an Unterernährung jedes Jahr sterben, die jugendlichen Palästinenser, die sich als lebende Bomben in die Luft sprengen, der Nazi, der montags seine Wut in die Welt schreit, die Leichen, die an unsere Küsten gespült werden, weil kein Herz das aushalten kann. Deswegen, sagt Viktor Frankl, hat unser Herz ein Sieb eingebaut, damit nicht jede Not hineinfällt. Und es ist gut, dass es dieses Sieb gibt. Deswegen sind einige von euch vielleicht am Montag gar nicht angesprochen worden oder am Sonntag oder am Dienstag, weil es euch nicht angesprochen hat. Aber immer mal wieder fällt so eine Not durch das Sieb und fällt euch nicht nur ins Herz, sondern mitten in euer Bauch und ihr merkt, das darf nicht sein. Das ist nicht in Ordnung. Und es wühlt euch auf. Und dann solltet ihr sehr genau aufpassen. Und es kann gut sein, dass das deine tiefste Not ist, die Gott dir gerade offenbart. Was ist deine größte Freude? Und was ist deine tiefste Not? Und das ist bei jedem Menschen anders. Und Buchner sagt, wenn du das beides kombinierst und einen Ort findest, wo du beides miteinander leben kannst, dann lebst du deine Berufung. Dann erlebst du das, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, ich möchte euch ein Leben schenken, was Leben in Fülle ist, Leben satt. Ich möchte euch anhand von 4 Geschichten deutlich machen, was es bedeutet. Erstens die Geschichte von einem Jungen, 15 Jahre alt, mit Namen Tobi. Er hat einen Aufsatzwettbewerb damals mitgemacht und über die Welthungerhilfe und eine Reise nach Äthiopien gewonnen. Er fährt nach Äthiopien, ganz gespannt auf das, was er sehen würde, freut sich an der Schönheit dieses Landes und sieht die Riesenarmut dort. Eines Tages war er in einem Flüchtlingslager und sein einziger Job war es, Mittagessen auszuteilen. Die Menschen gingen an ihm vorbei und er durfte ihnen das Mittagessen geben. Irgendwann mal merkte er, wie jemand ihm an seine Schulter klopfte. Er schaute sich um und sah einen kleinen Jungen aus Äthiopien, der außer der Hose nichts anhatte, dreckig war. Und dieser Junge zeigte nur auf sein T-Shirt. Tobi verstand kein Wort Äthiopisch, aber das hat er verstanden. Er möchte gerne mein T-Shirt haben. Und Tobi sagte, das ist mein einziges T-Shirt. Wir sind heute noch den ganzen Tag unterwegs, ich kann nicht ohne T-Shirt rumfahren. Und sagte ihm, ich kann es dir leider nicht geben, ich würde jetzt Sonnenbrand bekommen, geht nicht. Aber diese Begebenheit ging ihm nicht aus dem Kopf. Der hat ganz, ganz viel Not gesehen, aber diese eine Begebenheit ging ihm nicht aus dem Kopf. Dann ging er zurück nach Amerika und sagte, es kann doch nicht sein, sonst mein ganzes Schrank ist voller T-Shirts. Meine Freunde haben T-Shirts ohne Ende. Lass uns T-Shirts sammeln. Und dann ging er hin, mobilisierte seine Klasse und fing an, T-Shirts zu sammeln. Und es kriegte das Radio mit. Und die machten einen Bericht darüber. Und die ganze Stadt fing an, T-Shirts zu sammeln. Und irgendwann hatte er wirklich 2-3 Tonnen voller T-Shirts. Und sagte, wie kriege ich diese T-Shirts nach Äthiopien? Und hat er sich erkundigt und herausgefunden, dass es dahin zu schicken $6,500 damals gekostet hätte. Er hatte kein Geld. Wie kriegt er diese T-Shirts nach Äthiopien? Und dann hat er zufällig von einer Missionsgesellschaft, die sagte, wir sind dabei, ein Schiff zu bepacken, wir können deine Tonnen gerne mitbringen, wir fahren aber nur einen Hafen in Afrika an. Und zwar nach Äthiopien. Könnt ihr euch vorstellen, wie Tobi sich gefreut hat? Eine Not, von der ganz vielen Not, die ihn umgab, ist ihm ans Herz gegangen. Er konnte gut organisieren. Das war seine Freude. Und dann hat er alles getan, um T-Shirts nach Afrika zu schicken. Eine Geschichte, was deine größte Not oder seine größte Freude sein kann. Oder die Geschichte von Viktor Frankl. Viktor Frankl war im KZ gefangen. Wie alle anderen litt er grausam unter diesen menschenverachtenden Bedingungen, dass Menschen wie Vieh gehalten worden sind. Er hätte sich wie viele andere seiner Gefangenen seinem Schicksal fügen können. Er hat ja nichts tun können. Aber er spürte tief in sich, das darf nicht sein. So dürfen Menschen nicht mit Menschen umgehen. Und das wühlte ihn so sehr auf, dass er sagt, ich werde überleben. Ich werde überleben, um dieser Not zu begegnen. Und dann, obwohl sein Leib dort vegetierte in Auschwitz, ging er in seinen Gedanken auf die Zeit nach dem Krieg und sagte, ich sehe mich in Wien, in der Uni und lehre dort. Denn Lehre, das ist das, was ich kann. Und so weckte er in sich Hoffnung für die Zeit nach dem Krieg. Und er ist zum Begründer der Logopädie geworden später. Später sagte er, es gibt nichts auf der Welt, was dem Menschen so nachdrücklich helfen kann, zu überleben und gesund zu bleiben, wie das Wissen um eine Lebensaufgabe, um eine Berufung. Es gibt nichts auf der Welt, was dem Menschen so nachdrücklich helfen kann, zu überleben und gesund zu bleiben, wie das Wissen um eine Lebensaufgabe, um seine Berufung. Dritte Geschichte, die Geschichte von Gary Hogan. Ihr habt sie am Sonntag gehört. Gary Hogan war Chefermittler der UN beim Völkermord in Ruanda. Er erzählte eines Tages, wie er in diesen Massengräbern mitten unter den Knochen war und er hatte dieses Bild vor Augen, wie jemand eine Machete geschwungen hat und gerade dabei war, einen Kopf zu spalten. Und er schrie und sagte, wer hält diese Hand auf? Wer hält diese Machete auf? Und diese eine Erfahrung, obwohl er ganz vieler Not begegnet ist. Dieses eine Bild prägte sich so tief in ihn hinein, dass er sagte, das ist die Not, die ich ändern möchte. Es darf nicht diese Ungerechtigkeit in dieser Welt geben. Seine größte Freude war, er war Jurist, war es Anwalt zu sein. Also schmiss er seinen Job bei der UN hin, gründete eine Organisation, IGM, International Justice Ministries, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, Menschen aus der Sklaverei zu vertreiben. Seine größte Freude zu lehren, Anwalt zu sein, verband er mit seiner größten Not. Und er ließ diese Not an sich ran, an sein Herz heran. Oder die nächste Geschichte. Erik Händler, unser Zukunftsforscher von Montagabend, erzählte mir nachts bei einem Glas Wein, dass er eigentlich Priester werden wollte. Er war so von Jesus begeistert. Dann wurde er ein ganz ordentlicher Journalist mit der Lust an Formulierungen und einer Provokation. Das ist seine größte Freude. Eines Tages entdeckte er die Lehre von diesem Russen Kondratievs und merkte, dass die christliche Botschaft, die ihm so wichtig ist, die Lösung einer der größten Herausforderungen des nächsten Abschwungs und der nächsten Welle sein könnte. Er sagte, dass die christliche Ethik uns fit macht für die Zukunft, wo es darum geht, Wahrhaftigkeit zu sein, statt zu manipulieren, Konflikte zu klären, statt zu unterdrücken oder gewaltsam auszufechten, Beziehungen zu versöhnen, statt Beziehungen abzubrechen, eine dienende Kultur zu schaffen, statt interne Machtkämpfe. Alles das, sagt er, finde ich in der Bibel. Alles das ist die Antwort auf die Fragen von morgen. Und deswegen, ihr habt es am Montag gemerkt, ist er so leidenschaftlich bei diesem Thema. Weil er sagte, dass die Gefahr besteht, dass wir diese Lehren Kondratievs verlieren wegen dieser Wellen. Und ich habe meine Gabe zu formulieren, Menschen dafür zu begeistern und Leute zu machen, Leute, gerade ihr Christen, ihr habt die Antwort auf diese Frage. Und als letztens die Geschichte von Kai Sutrisno Scheunemann. Fabian hat es eben schon gesagt, ich bin in Indonesien geboren, eines der schönsten Länder dieser Welt. 16 Jahre dort gelebt, sehr, sehr gerne dort gelebt. Indonesisch war meine Muttersprache. Javanisch haben wir zu Hause gesprochen. Mit 16 sind meine Eltern zurück nach Deutschland gegangen. Ich habe mich darauf gefreut, denn Deutschland war das Land, in dem Kakao und Nutella fließt. Das hatten wir in Indonesien nicht. Aber es hat mich erschüttert. Ich wurde sehr unsicher. Man sieht es mir heute nicht an, aber ich war damals sehr schüchtern. Konnte Mädchen gar nicht in die Augen schauen. Das hat man in Indonesien nicht gemacht. Mir war von klein auf klar, ich möchte Pfarrer werden oder Missionar oder irgendetwas mit Menschen tun. Das hat mir am meisten Spaß gemacht in meinem Leben. Und als ich dann nach Deutschland kam, habe ich meinen Freunden erzählt, das ist das, was ich tun möchte mit meinem Leben. Ich möchte Pfarrer werden. Und wisst ihr was? Das war das Uncoolste, was man damit machen konnte. Die Mädchen haben ihre Beziehung zu mir abgebrochen, deswegen. Die Jungs fanden mich nicht mehr cool. Und mir war wichtig, anzukommen, gerade weil ich so unsicher aus Indonesien zurückkam. Mir war wichtig, gemocht zu werden, geliebt zu werden, geachtet zu werden, cool zu sein. Also änderte ich meinen Studiumwunsch. Das Coolste, was man damals machen konnte, war Medizin zu studieren. Und Medizin, da hat man ganz viel mit Menschen zu tun. Von daher dachte ich, super, das passt. Ich hatte nur ein Problem, meine Note war nicht gut genug dafür. Also habe ich 20 Monate damals Zivildienst gemacht als Sanitäter und habe gemerkt, diese Aufgabe macht mir Spaß. Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Und dieser Gedanke, als Mediziner, als Gott in Weiß durch die Lande zu ziehen, gefiel mir. Aber ich bekam keinen Medizinstudienplatz. In der Zeit jobbte ich in einer Agentur für Gemeindeauf- und Publizistik, eine Agentur, die sich damit beschäftigte, warum Kirchen wachsen und andere schrumpfen, die Forschung gemacht hat. Dann war ich 2 Monate in Amerika, bin durch Amerika getrennt und habe in dieser Zeit Kirchen kennengelernt. Kirchen, die ich aus meiner Jugend kannte, aus Indonesien kannte, lebendige Kirchen. Kirchen, die aktuell am Puls der Zeit waren. Kirchen, die ganz, ganz nah bei den Menschen waren. Kirchen, die Spaß machten. Und das hat sich etwas getan in meinem Herzen. Ich wurde wieder erinnert an meine erste Berufung. Und ich kam aus Amerika zurück und sagte, ich mache das, ich studiere Theologie. 3 Wochen später hatte ich meinen Medizinstudienplatz. Und ich bin heute noch unwahrscheinlich dankbar, dass der Chef da oben sagte, Kai, es ist dein Leben. Du kannst beides machen. Und ich habe nicht einen Tag bereut, dass ich Theologie studiert habe. Das ist der schönste Job des Lebens. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Mediziner geworden wäre. Aber das, was ich jetzt mache, das erfüllt mich. Weil ich meine Berufung leben kann. Meine größte Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten und meine größte Not. Und es ist zu sehen, wie die Kirchen in Deutschland leiden, wie Kirchen in Deutschland so weit weg davon sind, wie Gott sich Kirche vorgestellt hat. Wie Kirchen in Deutschland nicht relevant sind, langweilig sind, mit dem Alltag wenig zu tun haben. Dass Gott sich Kirche ganz anders vorgestellt hat. Meine größte Freude, mit Menschen etwas zu tun. Meine größte Not, Kirchen hier zu verändern, dass sie wieder zu Orten werden, wie Jesus sie vor Augen hatte, als er auf dieser Welt war. Was ist deine Berufung? Was ist deine größte Freude und was ist deine tiefste Not? Was kannst du tun, dass du einen Ort findest in dieser Welt, wo du genau das zusammenbringen kannst und leben kannst? Wenn ihr hier aus der Gegend seid, wenn ihr Mitglied unserer Gemeinde seid, dann möchte ich euch sehr ans Herz legen, dieses Seminar einfach mal zu besuchen. Das ist ein Schritt in diese Richtung herauszufinden, was ist meine größte Freude? Was ist meine Leidenschaft? In unserer Gemeinde dreht sich jetzt in diesen Wochen alles um die Vision 2030. Wir haben lange uns überlegt, wo will Gott uns im Jahr 2030 haben? Als Kirchenvorstand, mit der Gemeindeleitung, mit den Pastoren, in Gespräch mit der Gemeinde. Wir meinen, wir haben ein Bild von dem, was Gott uns mit uns vorhat. Das sind riesengroße Ziele. Wir werden sie euch in den nächsten Wochen vorstellen. So große Ziele, dass selbst ich Schnappatmung bekomme, wenn ich darüber denke, wer soll das alles machen? Aber ich glaube, dass das Gottes Auftrag an unsere Gemeinde ist. Und dass er dich beruft. Dass er dich beruft, Teil dieser großen Vision zu sein. Vielleicht ist da deine Berufung. Oliver Albrecht hat gestern gesagt, in uns Menschen lebt die Sehnsucht, an etwas teilzuhaben, zu etwas zu gehören, das größer ist als wir selbst. Uns hinzugeben an Menschen oder an ein Projekt, das über uns hinausweist. Und stillt diese Sehnsucht, die in euch ist, wenn ihr eure Berufung entdeckt. Und das wünsche ich euch. Egal wie jung ihr seid, egal wie alt ihr seid, es ist nie zu spät, seine Berufung zu entdecken und zu leben. Vielleicht denkst du manchmal, ich brauche Gott eigentlich nicht im Leben. Ich komme ganz gut ohne ihn zurecht. Aber Jesus steht hier heute, schaut dir in die Augen und sagt, ich brauche dich. Vielleicht brauchst du mich nicht. Ich brauche dich, um diese Welt zu verändern. Ohne dich geht es nicht. Oder wie Gary Horgan es am Sonntag gesagt hat, wir müssen zu den versklavten Menschen hingehen und ihnen sagen und ihnen zeigen, dass wir einen guten Gott haben, indem wir sie befreien aus der Sklavenschaft. Oder wie die große Theologin Dorothea Sölle gesagt hat, du bist Gottes Hände, du bist Gottes Füße in dieser Welt. Er hat keine anderen. Du und wir sind Plan A Gottes, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und es gibt keinen Plan B. Als die Engel das gehört haben, waren sie geschockt, weil sie uns kennen. Aber weil Jesus dich kennt, sagt er, du bist Plan A. Ich habe eine Aufgabe, die nur dir gehört und die kein anderer erfüllen kann, außer dir. Und ich glaube an dich. Und es gibt keinen Plan B. Wir sind am Ende des Oktoberfestes angekommen. Es kann gut sein, dass es einfach eine weitere nette Veranstaltung gewesen ist, wo du vielleicht etwas gelernt hast, vor allem wenn du gut gegessen und getrunken hast. Oder dieses Oktoberfest wird zu einem Wendepunkt in deinem Leben. Weil du hier das erste Mal erahnst, was deine Berufung ist. Weil du hier zum ersten Mal nicht Kai gehört hast, sondern Jesus gehört hast, der dir in die Augen schaut und sagt, ich brauche dich, es gibt keinen Plan B. Weil vielleicht hier der Ort ist, wo du sagst, ich mache mich jetzt auf den Weg, meine Berufung zu finden, auch wenn ich sie noch nicht weiß. Ich mache mich jetzt auf den Weg, meine Berufung zu finden. Und ich werde alles tun, dass ich meine Berufung lebe. Das ist deine Entscheidung. Ob das einfach nur ein schönes weiteres Oktoberfest war, oder ob es ein Wendepunkt wird in deinem Leben. Und wenn, dann weißt du das in deinem Herzen. Dann hat Gott dich bereits angesprochen, dann möchte ich dich einladen, das festzumachen. Heute Abend festzumachen. Und wieder indem du mit deinem Partner, deiner Partnerin sprichst und sagst, hier, das habe ich heute verstanden, das möchte ich tun. Oder später, nach dem letzten Lied, werden wir hier vorne stehen, Carsten, Fabian, ich und noch einige andere. Und wir bieten euch an, für euch zu beten, euch zu segnen für eure Entscheidung, die ihr getroffen habt. Heute Abend wollen wir besonders für drei Gruppen von Menschen beten. Das eine ist die Leute, die vielleicht gestern da waren und gesagt haben, was der Oliver Albrecht gesagt hat, mit diesem Schatz im Acker. Gott, der Schatz im Acker. Das war ich. Ich habe diesen Schatz entdeckt und ich möchte mit diesem Gott leben. Oder die Leute, die sagen, ich habe heute Jesus gehört. Ich habe ihn zu mir sprechen hören. Und ich möchte mit ihm diese Welt verändern. Und dafür brauche ich Gebet. Oder Leute, die sagen, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich möchte mich auf den Weg machen. Ich möchte herausfinden, was meine Berufung ist, was der Ort ist, wozu ich berufen bin. Und ich brauche dafür Gebet. Kommt dann einfach nach dem letzten Lied nach vorne und wir beten gerne für euch. Jemand hat mal gesagt, Jesus versprach denen, die bereit waren, ihm zu folgen, lediglich drei Dinge. Dass sie absurd glücklich sein werden, dass sie vollkommen angstfrei sein werden und dass sie ständig in Schwierigkeiten sein werden. Und auf diesem Weg lade ich euch ein, Jesus nachzufolgen. Danke, dass ihr mir die Zeit geschenkt habt.